der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz.
Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen mit einer Folge Stachel und Herz, die gut zum Sommer passt.
Aber bevor wir einsteigen in das Thema, haben wir eine ganz dringende Bitte an euch, liebe HörerInnen. Je nachdem, wo ihr uns hört, egal ob auf Spotify oder Apple Podcasts oder sonst wo, bitte abonniert uns. Sagt es allen weiter. Wir sind in letzter Zeit viel unterwegs und Leute sprechen uns an und sagen, hey, ich höre Stachel und Herz. Erzählt es gerne uns, aber erzählt es auch gerne anderen Leuten und abonniert uns, lasst uns eine Bewertung da. Es hilft total für den Algorithmus, wenn ihr das macht.
Vor allem folgen. Folgen, folgen, folgen.
Folgen, folgen, folgen. Ist das nicht abonnieren?
Ja, abonnieren, folgen, genau.
Das meine
ich. Also nicht
Glöckchen
machen und ihr könnt auch Kommentare lassen.
Macht einfach alles. Also,
am wichtigsten ist folgen.
Folgen. Abonnieren und folgen ist das Gleiche, ne?
Mhm, ja. Yes. So, heute widmen wir uns einem Thema, das in der Antidiskriminierungsarbeit selten erwähnt wird.
Genau. Und wir müssen euch auch was gestehen. Eigentlich wollten wir diese Folge nie machen, ne? Also es haben uns mehrere Leute darauf hingewiesen, dass das noch nicht bisher Thema war bei Stachel und Herz. Und das ist nicht, weil uns das Thema egal ist, sondern weil wir auch selber in der Körperfalle stecken und das auch mit unangenehmen Gefühlen verbunden ist.
Ich meine, ich zum Beispiel habe ja eine Jeansgröße, die Gesellschaft, ich sag mal, akzeptabel findet. Aber dennoch ist es so, und das war gestern Abend erst so, ich kam gerade ins Büro und habe es dann erstmal auch erzählt, ich saß gestern Abend schon wieder auf der Couch und habe Süßigkeiten in mich reingestopft und fühle mich dabei echt auch ich fühle mich wie erwischt, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich einfach nicht gut.
Und wir packen heute also ein Thema an, vor dem wir uns 99 Folgen, so lange gibt es uns jetzt schon, gedrückt haben. Wir haben nämlich bereits über alle Formen von Diskriminierung gesprochen und ein Thema war bislang außen vor.
Warum? Weil Fettshaming der letzte gesellschaftlich akzeptierte Sadismus ist und wir beide mittendrin statt nur dabei sind.
Genau. Und kleiner Spoiler, es geht um mehr als liebt eure Speckröllchen.
Wir zerlegen, warum Schönheitsideale rassistisch sind, warum Victoria's Secret Engel neoliberale Propaganda sind und warum euer Bauch nicht das Problem ist, sondern ein System, das Milliarden verdient, indem es uns schlichtweg eigentlich hasst.
Und wir reden heute nicht nur über Körper, sondern auch über die Maschinerie, die sie zerquetscht.
Wir reden darüber, warum Kate Moss' Magersucht-Slogan aus den 90er Jahren heute TikTok-Teenager triggert.
Wie die Beauty-Industrie Body Positivity gekapert hat und warum Dove und Co. Heuchler sind.
Was Fettshaming mit Kolonialismus zu tun hat. Spoiler, alles.
Und wieso Feministinnen beim Dadboard schweigen, aber beim Mumtums dissen.
Und ja, wir outen uns. Wir sind Teil des Problems. Wir kennen es, die Kalorien zu tracken oder die Weight Watcher-Punkte zu zählen.
Aber heute stellen wir mal das System an den Pranger. Es wird unbequem, auch für uns, aber es ist notwendig, denn der Sommer kommt. Wir gehen mal rein mit dem Stachel der Woche, der uns in die Richtung gedrängt hat.
Der Stachel der Woche.
Ja, mein älteres Kind hat Vergleichsarbeiten in der dritten Klasse geschrieben. Das sind so, ich weiß gar nicht genau, die heißen Vera-Vergleichsarbeiten. Alle DrittklässlerInnen schreiben landes- oder bundesweit dieselben Arbeiten. Und im Fach Deutsch gab es einen Text dazu, den halt nicht nur mein Kind in der dritten Klasse gelesen hat, sondern halt NRW-weit Kinder zur Vorbereitung dieser Vergleichsarbeiten bekommen haben. Und dieser Text handelte von der dicken Kuh Gloria, so wurde sie benannt. Und die dicke Kuh Gloria, ist ja schon einfach nicht auch schwer auszusprechen, ne? Jedenfalls ging es darum, dass, ich erzähle mal kurz die Story, der Fuchs erzählt Gloria, Mensch Gloria, ich glaube, du könntest ganz gut singen und tanzen, und hat sich so einen Scherz erlaubt. Gloria glaubt das, stellt sich auf die Bühnen und singt und tanzt. Und sie singt so, wie wenn, es ist beschrieben, Elefanten in ein Rohr pusten und sie tanzt Ballett und dann wird sich darüber lustig gemacht, wie jemand Dickes Ballett tanzen kann. In dem Fall Gloria. Also sie wird ausgebuht und wird belächelt und so weiter, ist halt erfolglos in der Geschichte. Und dann kommt Gloria auf eine ganz pfiffige Idee, End of Story ist, sie geht zu den Nilpferden, weil die Nilpferde sind noch dicker als dicke Kühe und da ist sie dann erfolgreich mit Gesang und Tanz. Und dann sollten die Kinder, Textverständnis, ne, die sollten dann Fragen beantworten, welche Adjektive treffen denn jetzt auf Gloria zu? So, und dann wurde das alles auch so, diese Fettfeindlichkeit, die in diesem Text reproduziert wurde, wurde dann auch noch Gloria so in den Mund gelegt, als ob es jetzt was total Erstrebenswertes wäre. Ja, dass es so toll ist, dass sie so zielstrebig bleibt und so. Und das ging mir irgendwie echt ziemlich nah, weil das so eine versteckte Fettfeindlichkeit ist, die so total toleriert ist und auch geduldet wird. Und dann habe ich was getan, was man nicht tun sollte. Ich habe angefangen, in einer Eltern-WhatsApp-Gruppe ein Gespräch, also das zum Ausdruck zu bringen. Das war natürlich die falsche Stelle, das ist mir auch klar. Ich will jetzt auch nicht so viel erzählen, vielleicht hören ja auch Eltern zu, die in dieser WhatsApp-Gruppe sind. Aber es gab schon eine Verharmlosung des Problems und ein Schönreden dessen und so weiter. Und die Reproduktion von Fettshaming, die wurde überhaupt nicht so richtig wahrgenommen. Zumindest nicht in dieser WhatsApp-Gruppe. Was Eltern jetzt dabei gedacht haben, das kann ich nicht sagen. So. Und es, ich weiß auch, es war eine impulsive Reaktion und das mache ich normalerweise eigentlich auch nicht. Aber da irgendwie war da so ein Andockungspunkt, wo ich dann doch meinen Senf dazugeben wollte.
Ja, und es gibt eigentlich noch einen zweiten Stachel. Das ist ein Instagram-Post, den wir gesehen haben, und uns zugeschickt haben. Da war nämlich in der Türkei eine Gesundheitskampagne der Regierung, wo mehrgewichtige Menschen im öffentlichen Raum, also wirklich so auf Plätzen und in Fußgängerzonen und so weiter, gewogen wurden. Wer einen BMI von 25 oder höher hat, wurde zum nächsten Gesundheitsamt geschickt, inklusive Ratschlägen zum Abnehmen. Das Ziel dahinter war, die Fettleibigkeit im Land einzudämmen und laut WHO ist dieser in der Türkei oder ist der Anteil in der Türkei wohl besonders hoch. Und da gab es aber natürlich auch viel Kritik gegen die Kampagne, weil es war zwar eine freiwillige Sache, also dieses öffentliche Wiegen und auch die Tipps und Tricks zum Abnehmen, die man dann bekommen hat, aber dadurch, dass es so prominent im öffentlichen Raum stattfand und auch so Mehrgewichtigkeit auch so problematisiert wurde, auch von der Regierung und das so so angekündigt wurde, entstand da auch schon ein starker Druck, ne? Also es wurden wirklich gezielt mehrgewichtige Personen angesprochen und halt auf die Waage gebeten. Und wir sprechen auch später nochmal über den Aspekt Gesundheit, aber es ist ja auch wirklich, also auch dieser BMI, der Body Mass Index, ist ja wissenschaftlich auch nicht wirklich ein ernstzunehmender Faktor heutzutage. Und heutzutage weiß man das, meine ich. Und ja, das war auch nochmal etwas, wo wir gedacht haben, Mann, oh Mann, also es ist doch wirklich gesellschaftlich akzeptiert, darüber so in so einer problematischen Art und Weise zu sprechen und vor allen Dingen auch global gesehen. Also in vielen Orten der Welt wird das so zum Thema gemacht.
Mhm, aber schon aus einer westlichen geprägten gesellschaftlichen Norm, die damit einhergeht, würde ich sagen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn.
Naja, also ich habe auch in Asien, habe ich da, ich weiß gar nicht, ob das so sehr.
Da kommen wir später noch zu. Ja. Wir kommen da noch zu. Wir wollen jetzt nicht so viel vorwegnehmen, denn wir haben uns dann, lange Rede, kurzer Sinn, zu dem Thema entschieden, dass wir heute das Thema behandeln, Body Positivity im Spannungsfeld gesellschaftlicher Machtsysteme. Und damit gehen wir rein.
Genau. Also alle, die sich schon mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben, beziehungsweise ich würde mal sagen 50% der Bevölkerung, wissen, dass Frauenkörper immer schon irgendwie sehr im Fokus standen, was so das Aussehen betrifft, was die Form betrifft. Also ob das jetzt in der Mode Korsetts waren oder wir kommen später noch auf den Hashtag Skinny Talk zu sprechen. Es war schon immer ein Thema. Was so Modeerscheinungen und Körperform betrifft, aber ich glaube, wir beide als Millennials sind noch mal extra krass betroffen, weil in den 90er Jahren es eine Ästhetik gab, die als akzeptabel und als schön galt, die auch Heroin-Chic genannt wurde. Also extrem dünne Körper, androgyne Züge, blasse Haut, also im Gegensatz so ein bisschen zu den athletischen Supermodels der 80er Jahre, wie Cindy Crawford oder Claudia Schiffer, war jetzt sozusagen Kate Moss die Ikone. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Sarah, aber bei mir war das, also ich glaube, bei vielen in unserer Generation war das so, sie war so der, sie galt als, ihrer galt als der ideale Körper. Mhm. Also, und es gibt ja auch diesen, ich weiß nicht, kennst du den, den sehr bekannten Spruch von ihr, nothing tastes as good as skinny feels. Also nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt. Und ich weiß noch, dass das für mich damals als Teenagerin oder als auch als junge Teenagerin so ein Spruch war, wo ich dachte, ja, wenn ich mir das nur verinnerlichen könnte.
Aber gleichzeitig gab es ja dann auch später, gab es eine mediale Gegenbewegung. Also es war eine kurze Ära des Big Booty, so in den 2010er Jahren, also Beyoncé, Kim Kardashian. Und trotzdem merkt man aber jetzt gerade auch, dass so eine Rückkehr zu Ultra-Skinny-Trends auch gehen, also gehen auch viral auf TikTok und so weiter. Und es kommt irgendwie, kommt Kate Moss zurück.
Ja, und auch damals in den 90er Jahren war das auch zum ersten Mal so, dass im Fernsehen auch Anfang der 2000er, also MTV und so Celebrity Culture und die ganzen Zeitschriften, wo auch über die Körper von Celebrities kommentiert wurden. Also ich weiß nicht, kennst du noch Bridget Jones? Da gab es jetzt auch einen vierten Teil, der jetzt in die Kinos kam. Und ich habe damals auch das Buch gelesen als Teenagerin. Und ich habe es noch im Bücherregal. Ich hab das nochmal aufgemacht und geguckt, was sie ja auch in ihren eigenen Worten, es ist ja ein Tagebuch, als unakzeptabel fett bezeichnet. Und sie war irgendwie so 68 bis 70 Kilo oder so. Das hieß irgendwie so, ja, das ist absolut inakzeptabel. Und das waren so die 90er Jahre.
Es war auch bei den Spice Girls so, dass auch bei den Spice Girls wurden Spice Girls als dick bezeichnet. Wo ich heute noch mal so dachte, so wenn ich die heute sehe, ich habe die letztens, ich habe auf Netflix diese Doku über Robbie Williams gesehen. Und da war hier Jerry von den Spice Girls. Ginger Spice. Und die waren da waren so Filmausschnitte.
Stimmt,
wie
die galt als dick damals.
Die galt als dick.
Und dann hat sie Doku, auch so krass abgenommen. Dann
ja, aber in der Doku war sie zu sehen in der Zeit, wo sie als dick galt.
Ja.
Und da war sie im Bikini am Strand und so. Und ich dachte so, wow, krass, da wurde
sie
als dick bezeichnet.
Sie galt richtig als dick. Auch so Jessica Simpson, ich weiß, da hatte die ein bisschen zugenommen. Das wurde so ausgeschlachtet. Britney Spears,
das ja,
war richtig krass.
Naja, jedenfalls hat das ja auch unser, darum unterhalten wir uns ja auch, nur nicht normalerweise nicht vor laufendem Mikrofon. Das hat uns ja schon auch geprägt. Also wenn ich jetzt so schaue, mir ist schon bewusst, dass ich ein Privileg habe, als normschlanke Person zur gesellschaftlichen Akzeptanz so zugehören, ja. Und gleichzeitig habe ich aber auch so eine internalisierte Angst vor Gewichtszunahme, weil eben genau diese Skinny-Mentalität meine Jugendzeit geprägt hat. Also auch wenn ich mir heute jetzt bei reflektiertem Bewusstsein anschaue, okay, Ginger Spice, was weiß ich, ne, all die, die wir gerade aufgezählt haben, die sind überhaupt nicht dick und so. Hat das ja trotzdem diese Prägung als junges Mädchen, hat mich das total geprägt auch. Und es ist irgendwie so, dass diese Diätmentalität so ein ständiges Hintergrundrauschen bei mir ist, obwohl ich das nicht möchte. Also es ist, und das empfinde ich auch so, auch wenn wir irgendwie, weiß nicht, wenn man irgendwie so Geburtstage feiert oder so, dass Leute beißen dann auch in ihren, weiß ich nicht, in ihre Sahnetorte rein, was ja auch cool ist und lecker ist. Aber es ist immer wieder auch Thema so, ach ja, und morgen
esse
ich dann
weniger. Das erlaube ich mir das jetzt mal, das ist ja eine Ausnahme.
Ja, heute ist Cheat Day.
Genau.
Also man kommentiert das so und das
wollen
ist so.
Wollen wir mal heute nicht so genau drauf gucken.
Genau, das ist so, es ist so gesellschaftlich akzeptabel, dass wir darüber reden, dass das jetzt eigentlich was Sünde ist, ja, was wir hier gerade tun. Genau. Und dann wird auch ganz häufig auch bei mir dann kommentiert, naja, du gehst ja so viel laufen. Hm. Da muss ich auch gestehen, ich habe damit angefangen. Ich weiß noch, ist etliche Jahre her, also müsste so, weiß nicht, 8 Jahre oder so her sein. Da habe ich mich hier für den Betriebslauf angemeldet. Ne? Wir, mit dem Kollegium gibt es so einen Schwebebahnlauf in Wuppertal. Und dafür wollte ich trainieren. Vorher bin ich nie gejoggt. Und dann habe ich angefangen, dafür zu trainieren und dachte, oh ja, cool, ne? Ist auch, gibt ja auch einen fitten Körper und zum Abnehmen vielleicht auch ganz gut. Das war schon auch da so ein Hintergrundrauschen dabei. Also es war auch ein, ich muss die 5 Kilometer schaffen. Aber jedenfalls habe ich damit angefangen. Und heute muss ich sagen, mache ich es vor allem für meine mentale Gesundheit. Und trotzdem wird es mir so ausgelegt, als ob ich es nur deswegen mache. Und tatsächlich kann ich auch es nicht ganz abstreiten. Mhm. Aber in der Logik macht es übrigens auch gar keinen Sinn, wenn man nur laufen geht und danach trotzdem eine Tafel Schokolade isst. Dann hat das jetzt, davon kriegst du auch
Aber es wird dann sozusagen so interpretiert, so nach dem Motto, diese Tafel Schokolade hast du dir jetzt verdient.
Ja, und dieses
weil du
Stück
ja laufen
Kuchen,
warst.
Und dieses Stück Kuchen auf dem Geburtstag, du kannst es ja essen, du gehst ja morgen wieder 10 Kilometer joggen oder so. Ne? Und also es ist aber so, es wird ständig kommentiert auch, was man selber isst, um sich zu rechtfertigen. Bei anderen jetzt nicht so, aber man selber betont, bevor man in die Buttercreme beißt, naja, morgen, heute ist Cheat Day, heute ist Geburtstag, morgen esse ich weniger, morgen mache ich Sport, gestern war ich laufen oder was auch immer. Es ist auf jeden Fall so total toleriert. Es gibt natürlich auch noch die Menschen, die es bei anderen machen, aber das würde ich jetzt für mein Umfeld gar nicht so sagen können. Mhm. Aber bei sich selber so eine Entschuldigung in die Runde werfen, bevor ich jetzt was esse, das ist total normal.
Ja, bei mir war das auch so, als Teenagerin war ich absolut obsessed damit, dünn zu sein. Und ich war auch sehr schlank, aber ich habe mich immer, also eigentlich seit meinem 12., 13. Lebensjahr fühle ich mich zu dick. Mhm. Und das ging auch einher mit Kommentaren zu meinem Körper, also nicht nur das, was ich sozusagen in den Medien, was ich im Fernsehen gesehen habe und bei MTV und in den Zeitschriften, sondern auch von Familienmitgliedern und Schulkameradinnen, wo das auch einfach so krass zum Thema war. Also das war unser größtes Ziel, dünn zu sein. Das war das Allerwichtigste für uns sozusagen, was das Aussehen betraf. Und als ich dann tatsächlich dann auch, dann war ich ja auch im Theater und so weiter und wo Körper ja auch, also du stehst buchstäblich mit der Bühne, mit deinem Körper. Und das hat das nochmal extrem verstärkt. Die Literatur, die Filme, alles, was ich zu mir genommen hat, da war es auch also was ich auch konsumiert habe, die Musik, die ich konsumiert habe, da war es mindestens unterschwellig Thema. Und als ich dann angefangen habe zuzunehmen, nach und nach und dann vor allem auch nach meiner Schwangerschaft, wurde es immer schlimmer und die Kommentare blieben dann auch irgendwann aus. Mhm. Und daran habe ich dann gemerkt, ja, ab jetzt wird es den Leuten unangenehm.
Oh Gott.
Und weil so, und es ist gleichzeitig ging das aber auch, war das parallel auch mit meiner Politisierung gegen das eine. Also es war eben nicht miteinander verbunden, also aber ja, das passierte halt gleichzeitig. Und es ist einfach krass zu sehen, egal wie sehr mir das bewusst ist, dass es auch ein Tool des Patriarchats ist, dass Frauen klein, zierlich, schlank, unauffällig, leise sein sollen und nicht viel Raum einnehmen sollen, auch körperlich nicht, obwohl mir das kognitiv bewusst ist und ich auch diesbezüglich total gut mittlerweile argumentieren kann und sprachfähig bin, dass dieser Schaden, der da angerichtet wurde in meiner Jugend und auch später, steckt so tief drin. Also ich kann wirklich reden und vom Gefühl her, oder ich kann so über andere reden und das sozusagen erkämpfen wollen für andere, aber vom Gefühl her, bei mir selber ist das noch so tief drin, dass es schlecht ist, dass ich dick bin.
Ja,
und dass ich nicht genug Disziplin an den Tag lege, dass ich mich nicht unter Kontrolle habe, dass ich, ne, also das alles spielt noch so stark mit.
Bei mir kam noch hinzu, dass ich immer sehr, sehr groß war und ich war auch sehr schnell sehr groß. Mhm. Also ich bin jetzt schon auch eine große Frau, aber jetzt bin ich nicht mehr so überdimensional groß, wie es zum Beispiel in der Grundschule war. Ich bin sehr schnell groß gewachsen. Und dann kam noch hinzu, ich war nicht weiß, also mein Körper stach sowieso raus. Und dann noch, dass ich so groß war wie eigentlich nur die größten Jungs in der Grundschule. Das heißt, so bei Klassenfoto immer schön nach hinten und so, zu den großen Jungs und so. Und es war halt so, dann wusste man nichts mit meinen Haaren anzufangen. Deswegen habe ich die immer kurz gehabt und so. Und das kam alles irgendwie so dazu, dass ich schon sehr, sehr früh auch, also das hat jetzt mir niemand gesagt, du bist zu groß, aber ich habe es ja gemerkt, dass ich größer war als alle andere und dass man mich zum Beispiel im Klassenfoto auch nach hinten gestellt hat oder so, und weil mein Körper halt zu viel war. Ich war jetzt nicht dick, aber ich war auch nicht so ein dünnes Kind.
Und das war galt damals genau. Als schön, ne?
Ja, genau. Und das ist zumindest was, wo ich so weiß, okay, das hat mich auch schon ganz früh kindlich geprägt.
Und ja, bei mir auch. Bei mir war es halt nur andersrum. Also ich war auch größer als die anderen Kinder in Indonesien. Und meine helle Haut hat mich hervorstechen lassen. Und auch da war es immer so, okay, ich stehe so im Mittelpunkt ich bin eben nicht im Vergleich zu meinen anderen Gleichaltrigen, ich bin eben nicht so klein und zierlich.
Ja, also ihr merkt, Körper war irgendwie auch schon immer ein Thema bei uns. Und Körper wurde dann auch so als Projekt gesehen, also ständige Optimierung statt diese Existenz auch im Hier und Jetzt. Also das gab es in meiner Kind- und Jugendentwicklung eigentlich gar nicht, sondern Körper war ein Optimierungsprojekt.
Ja. Aber gehen wir jetzt mal ein bisschen zurück. Wir haben ja eben schon ein bisschen über die über Mode und so weiter gesprochen. Aber wir gehen jetzt mal ein bisschen zurück auf die historischen Wurzeln und und einige Begriffe können wir vielleicht auch klären. In den 60er Jahren in den USA gab es so die Anfänge der sogenannten Fat Acceptance Movement. Also die Wurzeln der sogenannten Body Positivity Bewegung reichen bis in die 1960er Jahre zurück, als die Fat Acceptance Movement als politischer Gegenentwurf zur pathologisierenden Medizin und Diätkultur entstand. Weil Diätkultur war halt damals schon, also wenn du dir überlegst, so 50er Jahre, diese perfekten Hausfrauen mit der perfekten Frisur und den perfekten Schminke und eben dieser perfekten, extrem schlanken, wie heißt das?
Taille.
Na, ja, diese Wespenteil, Urglas, wie heißt das?
Urglas?
Sanduhr, ja, genau, mit den Röcken.
90, 60, 90. Und ja, die Mode war ja auch darauf total angepasst.
Die Mode war, genau, also diese extrem schmale Taille und dann mit dem Rock, der das noch mehr betont. Genau, und das war sozusagen die Gegenbewegung. 1967 organisierten AktivistInnen das erste sogenannte Fat-In im New Yorker Central Park, bei dem Diätbücher verbrannt und Schilder wie Fat Power hochgehalten wurden. Als Akt des Widerstands gegen die Stigmatisierung dicker Körper. 1969 gründete sich die NAAFA, also die National Association to Advance Fat Acceptance, die zunächst gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz und auch im Gesundheitswesen kämpfte. Die Radikalisierung erfolgte dann durch das sogenannte Fat Underground in den 1970ern, also eine Gruppe, die aus feministischen radikalen Therapiebewegungen hervorging. Und ihr Manifesto, was sie 1973 veröffentlichten, forderte nicht weniger als die Befreiung aller dicken Menschen und prangerte die kommerzielle Ausbeutung durch die Diätindustrie und Medizin an. ÄrztInnen sind der Feind, Gewichtsverlust ist Völkermord, war dort die Devise. Krass, ne? Ja, also,
krasse Worte auch.
Diese Rhetorik war auch bewusst provokativ, um die strukturelle Gewalt gegen dicke Körper sichtbar zu machen. Und später wurde dieser Ansatz auch von akademischen Strömungen aufgegriffen.
Krass. Ja, und dann gab es ja quasi parallel dazu, entstand in den 1960ern die Black is Beautiful Bewegung. Ich glaube, das kennt man auch heute noch so, diesen Spruch, ne? Der kam auch nochmal bei Black Lives Matter auch nochmal dann auf und so wieder oder nochmal mehr ins Bewusstsein. Also das ist eine Bewegung, Black is Beautiful Bewegung in den 1960er Jahren, die entstanden ist, um eben eurozentrische Schönheitsstandards zu dekonstruieren. Mhm. Also um da auch noch mal was dazuzulegen. Es geht nicht nur um Feminismus für weiße Frauen. Es geht auch um intersektionale Verflechtungen. Mhm. Und es gab einen Fotografen, Kwame Brathwaite, keine Ahnung, ob ich den jetzt richtig ausspreche, und der inszenierte zum Beispiel in Harlem Models mit Afrofrisuren und unretuschierten Hauttönen, um halt gegen diese hellhäutigen Ideale von Magazinen und so zu protestieren. Und auch nochmal, das fand ich auch ganz interessant, entwickelt er auch Techniken, um schwarze Hauttöne ohne Überbelichtung darzustellen. Das passiert ja teilweise heute noch, aber da entwickelt sich die Technik auch von Handyfotografie und so ja auch nochmal mehr, um auch nochmal ästhetisch quasi eine Dekolonisierungsbewegung auch stark zu machen. Und diese ästhetische Rebellion, die war dann eng eben auch mit der Bürgerrechtsbewegung verknüpft, also war ja ne die 60er Jahre und schwarze Körperpolitik wurde zum Mittel des Widerstands gegen rassistische Unterdrückung. Also ein Muster, das sich dann eben auch in der Fat Liberation wiederfindet und so. Und das finde ich auch nochmal ganz stark und ganz interessant, wenn man so diese ganze Body Positivity Bewegung anguckt, nochmal zu aufzuzeigen, auch das Black is Beautiful ist auch ganz bewusst ein struktureller Baustein da drin. Mhm.
Wobei heutzutage, also wir haben ja jetzt mehrere Begriffe genannt, also von Body Positivity über Fat Liberation, Black is Beautiful und so weiter. Wobei Body Positivity ja mittlerweile auch schon so ein bisschen, also ursprünglich ja, war das diese ne, radikale Forderung nach bedingungsloser Selbstliebe und vor allen Dingen auch Akzeptanz aller Körperformen. Aber heutzutage wurde das auch schon wieder, hat es auch wieder schon ein bisschen so ein Geschmäckle. Also die ist, weil es erzeugt auch so einen Druck, den Körper immer lieben zu müssen. Unabhängig von realen Gefühlen, unabhängig von gesundheitlichen Gegebenheiten, unabhängig vom gesellschaftlichen Druck, der ja trotzdem da ist. Und also wenn man sich nicht ständig schön und zufrieden fühlt, dann ist das irgendwie auch falsch. Also es erzeugt nochmal zusätzlich so einen Druck und sorgt auch für Scham und so ein Gefühl, versagt zu haben. Ja. Also das kann, also, ja. also ich glaube, wir müssen auch mal eine Folge zu Toxic Positivity machen, haben wir auch noch nicht gemacht. Aber ja. Das ist, es kann eben auch so ins Toxische übergehen. Ne?
Und ich sehe aber auch manchmal unter dem Hashtag Body Positivity Körper, die aussehen wie meiner. Und wie ihr jetzt gerade auch schon rausgehört habt, kann das natürlich ich in meinem Körper auch gut gebrauchen. Ich bin ja auch nicht skinny, also ich bin auch nicht jetzt, wenn man jetzt vom BMI ausgeht, dann bin ich schon am oberen, ich glaube, ich habe ein BMI von, warte, wir haben ja letztens hier mal ausgerechnet, von 24,8 oder so und ab 25 ist man übergewichtig. Das heißt, ich bin schon nah dran, dass ich laut BMI, was ja überholt ist, ich weiß, aber so, also jedenfalls bin ich, habe ich nicht so einen Skinny-Look und trotzdem denke ich manchmal, wenn ich dann Körper sehe, die so aussehen wie meiner mit dem Hashtag Body Positivity, wo ich so denke, naja, ob das wirklich so seinen Sinn und Zweck erfüllt, ich weiß ja nicht. Aber kommen wir nochmal zu dem anderen, was auch gefallen ist, Begriff Body
Body Neutrality.
Ja, Body Neutrality. Wow. kam ja so als Gegenbewegung, also als Gegenentwurf fokussiert halt diesen Ansatz auf, das finde ich auch nochmal ganz interessant und das hatte ich vor allem in meiner Schwangerschaft sehr stark, der Ansatz auf Fokussierung auf Körperfunktion statt auf Aussehen. Ja, also das, da in meiner Schwangerschaft, muss ich sagen, habe ich auch nochmal ein anderes Verhältnis zu meinem Bauch bekommen, weil ich dachte, krass, da wächst ein Lebewesen dran. Ja, so mein Körper schafft auch was und mein Körper kann auch was. Und jetzt gar nicht mal damit zu begründen, dass mein Bauch dicker geworden ist und so, sondern mein Körper ist auch ein Wunder. Und obwohl, das wäre jetzt nicht so bodyneutral, ne? Aber na, jedenfalls war das eher nochmal so etwas, dass mein Körper nicht nur auf Aussehen und auf Aussehensoptimierung gepolt ist, sondern auch auf das, was mein Körper schafft und kann.
Ja, und dann gibt es noch den Begriff Body Liberation. Also vorhin hatten wir ja auch schon das in den historischen Teil gehört, dass sich das auch gewandelt hat von Body Positivity zu Body Liberation. Und das ist halt eher so eine systemkritische Perspektive. Also Schönheitsnormen werden als Werkzeuge kapitalistischer Ausbeutung entlarvt. Da gehen wir später auch noch ein bisschen drauf rein. Und es befreit, soll sozusagen befreien von der Vorstellung, dass unser Wert am Gewicht hängt.
Mhm. Und das, finde ich, ist auch schon gleich die Überleitung zu dem, wo wir jetzt noch drauf eingehen wollen, nämlich auf das Thema Fettshaming. Mhm. Wo du gerade sagst, ne, der Wert hängt irgendwie am Gewicht, oder die Befreiung dessen, kommt ja irgendwo, wovon muss man eigentlich befreit werden? Und beim Stichwort Fettshaming vielleicht nochmal so ein bisschen drauf gucken, was sind eigentlich so Mechanismen und was sind auch Folgen davon? Mhm. Also wenn man sich das jetzt nochmal auffächert in zum Beispiel Alltagsdiskriminierung, ja, dann gibt es Studien, die zeigen, dass in der Arbeitswelt zum Beispiel mehrgewichtige BewerberInnen seltener Rückmeldungen erhalten. Mhm. Also es ist ja auch was, man stellt ja auch ein, da kann sich, glaube ich, keine Personalabteilung von frei machen. Wir sind nun mal alles Menschen und wir sind sozialisiert. Und auch eben, was gewisse Schönheitsmerkmale angeht und auch, das spielt auch damit rein, wen findet man sympathisch, wen findet man kompetent und so weiter. Und jedenfalls haben Studien gezeigt, dass mehrgewichtige BewerberInnen seltener Rückmeldungen bekommen und auch im Schnitt, dass sich richtig krass 6% weniger verdienen. Das finde ich irgendwie so aus der Arbeitswelt nochmal was, wo ich so dachte, boah, krass. Aber Schönheit lässt sich auch in andere Kapitalformen nochmal in Anführungsstrichen konvertieren. Zum Beispiel attraktive Menschen erhalten häufiger dann eben auch Jobangebote und höhere Gehälter, okay. Doch dieser in Anführungsstrichen Vorteil, der stabilisiert sich dann eben auch im System, ja, also es hat ja nochmal mehr Folgen, dass vor allem weiße, schlanke Körper privilegiert werden, mehr verdienen, häufiger Jobangebot, also es ist ja wie so ein Teufelskreis, der dann Diskriminierung auch zementiert und reproduziert. Und ich zeige ja öfter, oder wir zeigen ja öfter in Workshops auch diesen Projective Doll Test, wo Kindern eine schwarze und eine weiße Puppe vorgehalten wird. Und das gibt's jetzt nicht mit Puppen, dass Kindern die vorgehalten wird. Also bei dem Projective Doll Test, für die den nicht kennen, da werden eine schwarze und eine weiße Puppe vorgehalten und den Kindern werden Fragen gestellt, welche Puppe ist schlauer, welche ist schöner, mit welcher würdest du gerne spielen, welche lädst du ein zum Kindergeburtstag und so weiter. End of Story ist, über mehrere Jahrzehnte wurde das in sämtlichen Erdteilen mit Kindern durchgeführt und Ergebnis ist, die Kinder entscheiden sich für positive Merkmale eher für die weiße Puppe. Schwarze wie weiße Kinder. So, also und aber es gibt auch Studien, die besagen, da wurde das jetzt nicht mit einer Puppe gemacht, aber dass mit mehrgewichtigen Kindern niemand spielen will. Oder weniger, die sind auch weniger beliebt, also ähnlich wie die schwarze Puppe. Und das finde ich dann nochmal so krass, ja, irgendwie dann auch nochmal auf schwarze Kinder zu schauen, die mehrgewichtig sind. Also was für eine Mehrfachdiskriminierung auch unter den Peers erhalten eigentlich Kinder und Jugendliche dann auch. Und dann finde ich so krass, dass in diesem ganzen System, in all diesen Mechanismen, die es so gibt, ist es ja dann auch so, dass diese Denkweise in unserem kapitalistisch-westlichen Unterdrückungssystem eigentlich ist, naja, Dicke sind auch eigentlich selbst schuld daran. Also, dass nicht gesehen wird, dass dieser Mechanismus, dass da eine Struktur dahinter ist, sondern Menschen denken ganz oft, naja, selbst schuld, musst du halt nicht so viel fressen, jetzt mal übertrieben gesagt, ne? Oder hast du dich halt nicht unter Kontrolle? Und interessant finde ich, dass dieser Mechanismus auch bei mir ja wirkt, ne? Als ich gestern Abend dann so viel Süßigkeiten gegessen habe, dachte ich, ja, scheiße, ich habe mich nicht unter Kontrolle. Also diese Stimme in meinem Kopf, die gibt es auch total, dass ich da sitze und esse und das selber so denke.
Ja, und dann kommen wir natürlich zu dem großen Bereich auch der Medizin, ne? Also das wird ja auch häufig pathologisiert, Gewichtsverlust sozusagen als Standardratschlag auch von ÄrztInnen bei allen Beschwerden, egal worum es geht. Ja, vielleicht sollten sie mal abnehmen, dann
wird alles gut.
Wird alles gut. Und das führt ja auch, also das hat ja auch Folgen, ne? Das führt auch zu Fehldiagnosen, weil dann nur sozusagen aufs Gewicht geguckt wird und dann das, was in Wirklichkeit da das Problem ist, nicht gesehen wird. Und ja, jede zweite Person in Deutschland ist übergewichtig. Auch Adipositas ist eine chronische Erkrankung, die es mehr und mehr gibt und muss ja auch als solches behandelt werden. Und da muss man aber auch eher gesamtgesellschaftlich und systemisch gucken, anstatt dass man den Leuten einfach nur sagt, ja, müssen sie halt abnehmen. Und auch, es wird ja dann häufig gesagt, ja, es geht ja hier auch um Gesundheit. Und gerade auch, wenn es um Body Positivity oder Body Neutrality geht, wird ja häufig, also in Social Media zum Beispiel, in den Kommentaren gesagt, warum wird denn hier ein ungesunder Lifestyle propagiert? Mhm. Weil diese Art von, also so einen Körper bekommt man ja nur, wenn man sich ungesund ernährt, wenn man sich nicht genug bewegt und so weiter und so fort. Dass aber Gesundheit auch individuell ist und nicht unbedingt am Körper, am Gewicht ablesbar ist. Also es gibt auch Studien, die besagen, dass 30% der sogenannten dicken Menschen auch metabolisch total gesund sind. Ist es trotzdem so, und auch zum Beispiel dünne Menschen können ja auch einen sehr ungesunden Lifestyle haben.
Voll.
Ne? Also komischerweise ist es aber bei dicken Menschen total viel, ist es viel akzeptierter, dass man das dann auch kommentiert in dieser Hinsicht. Also, dass man dann sozusagen diese Rückschlüsse zieht auf den Lebenswandel, ob der gesund ist oder nicht.
Naja, oder sich also, seinen Teil denkt. Also, ich würde ja sagen, dass tatsächlich so in meinem Umfeld ist es so, das wird nicht auf, also, mir ist es nicht so sehr aufgefallen, dass das dann auch ausgesprochen wird. Also aber was so internalisiert ist.
Absolut, ja, und ich sehe das halt vor allem in sozialen Medien, ne? Ja, also man, ja, genau. wenn dann diese Deckmantel der Anonymität ist, dann fühlen sich Leute plötzlich total berechtigt, bei dicken Menschen zu sagen, die Person lebt ja ungesund.
Ja, voll. Mhm.
Klar, im direkten oder in der realen Welt, da denkt man sich das vielleicht nur, aber ja.
Ja,
und dann gibt es natürlich auch noch den Vorwurf an dicke Menschen, die dann auch tatsächlich krank sind, dass sie selber schuld sind an ihrer Krankheit. Ne? Also es wird als Ausdruck persönlicher Faulheit gewertet oder dass es auch eine Charakterschwäche ist, die da zum Vorschein kommt, dass man sich, wie wir schon gesagt haben, ne, dass man ja selber schuld ist an der eigenen Situation und auch an der Krankheit.
Mir fällt gerade noch so auf, so gerade weil wir ja viele so unter dem Deckmantel der Medizin dann auch so verstecken eigentlich oder meinen, dass wir es damit begründen könnten, was ja völliger Quatsch ist. Also erstmal bin ich keine Medizinerin und kann mich auch nur auf das irgendwie verlassen, was ich irgendwo lese. Und dann ist ja natürlich immer die Frage, wer oder was hat was gepostet, geschrieben, was ist überhaupt jetzt, was ist wirklich jetzt eine relevante Studie oder wie sehen überhaupt medizinische Fakten aus? Dazu kann ich jetzt eigentlich auch besonders wenig sagen. Also ich glaube ja auch irgendwie viel.
Ja, und häufig kommentieren Menschen ja auch, ohne irgendwelche Hintergründe zu kennen. Also wenn, wenn du dir Gewichtheberinnen anguckst, ja, also die irgendwie 300 Kilo stemmen können, die würden auch nicht in dieses Muster von angeblich gesunden Körpern hineinpassen. Ne? Und
voll.
Das sind professionelle Athletinnen.
Und gleichzeitig, du hast es gerade nochmal gesagt, ne, dünne Menschen haben ja unbedingt auch nicht einen gesunden Lifestyle. Mhm. Aber dünne Menschen können auch ziemlich krank in Bezug auf Essen sein. Also wenn ich mir Magersucht zum Beispiel mal anschaue, es sind dünne Menschen, die da ein gestörtes Verhältnis zu ihrem Körper haben, eine Krankheit haben. Und eben auch, ja, also es heißt nicht gleich, dass übergewichtige oder mehrgewichtige Menschen da jetzt nur eine Störung zum Essen haben oder so, wobei sie das ja, oder dass das irgendwie krank macht. Man merkt schon auch, finde ich interessant, so wie ich rede, dass man auch ganz, wir haben ja uns gerade auch, bevor wir das Mikro angemacht haben, unterhalten, okay, wie sprechen wir eigentlich und wie ist so eine Sprache auch und so. Das finde ich auch nochmal jetzt gerade so, wie ich rede, merke ich das, wenn ich so irgendwie ins Stottern so ein bisschen komme. Aber das zeigt ja auch, wie wenig ich das auch in meinem Sprachgebrauch habe, weil ich wenig darüber rede, obwohl ich mich viel mit Diskriminierung auseinandersetze. Das finde ich gerade auch mal so eine.
Und vor allem
so
mit eine, dieser Diskriminierungsform ja, genau, auch.
Ja. Ja, ja, die auch so allgegenwärtig eigentlich mein Leben betrifft. Ne? Das finde ich auch nochmal, ja, sehr, sehr spannend. So, auf jeden Fall, letztens habe ich auch auf Instagram vielleicht das auch nochmal zum Thema Mechanismen und Folgen, habe ich so ein Meme gesehen, was mir auch nochmal deutlich machte, wie sehr auch Diskriminierung im öffentlichen Raum Fatshaming reproduziert. Und zwar war das irgendwie so eine Gegenüberstellung, ein Comic war das, eine gemalte, normschlanke Person mit einem Koffer, der, weiß ich nicht, 30 Kilo wog und dann stand da drunter so 100 Kilo wegen die zusammen. Und dann war eine mehrgewichtige Person, die 100 Kilo wog und der Koffer 30 Kilo und dann stand da 130 Kilo. Und dann so, ja, müssen die beiden am Flughafenschalter, ne? Und warum müssen die beiden jetzt dasselbe zahlen fürs Gewicht oder so, für vom Koffer? Und das Gewicht des Menschen wird gar nicht gewertet. Ja, also das ist so das eine, wo ich nochmal dachte, haha, jetzt lachen irgendwie alle und manche, also das habe ich zum Beispiel auch schon mal gehört, so, naja, aber warum darf ich denn nicht mehr Gepäck mitnehmen, wenn ich weniger wiege? Aber auch so Sitzplatzdiskussionen in Bussen oder so. Und manchmal fällt mir das dann auch auf, wenn man irgendwie mit Leuten, die mehrgewichtig sind, Auto fährt nochmal, ne, so hinten zu dritt auf der Sitzbank oder so. Das sind ja auch so Kleinigkeiten, die, glaube ich, normschlanken Menschen erstmal oder dünnen Menschen nicht so auffällt, aber wo gerade mehrgewichtige Menschen da auch echt Struggles haben im Alltag oder auch zum Beispiel bei Plastikgartenstühlen oder so, ne? Das ist
oder Klappstühlen
und so oder naja und eben alles, was dazu kommt, was ich jetzt irgendwie nicht alles so, was wo man sich das nochmal eher bei denken kann oder das auch mitkriegt, also Blicke im Schwimmbad, ungefragte Diättipps von Fremden oder irgendwie so, also es passieren Dinge alltäglich, die einfach grenzüberschreitend sind und ja, schwere Folgen auch hinterlassen bei Menschen.
Ja, eben. Also, wenn du das ansprichst, also diese Stigmatisierung, die kann ja auch internalisiert werden dann von Menschen. Ne? Ja. Also, es wird dann auch zu so einer self-fulfilling prophecy. Ne? Also, du erfährst Stress durch Diskriminierung, dadurch erhöht sich dein Cortisolspiegel, dadurch nimmst du mehr zu und dann verstärkt sich auch diese Stigmatisierung. Es ist so ein Teufelskreis. Ne? Es gibt ja auch psychische Folgen. Es gab eine Studie der KKH, Kaufmännische Krankenkasse, die zeigt, dass es einen Anstieg von 50% mehr Essstörungen bei 12- bis 17-Jährigen seit 2019 gibt. Also da auch dieser Zusammenhang mit Social Media, ne? Wie ich schon sagte, der Hashtag Skinny Talk trendet wieder. Ne? Und das ist wirklich, wirklich krass. Also mich bewegt das total, weil ich das, dass diese Trends wiederkommen. Ne? Also das, was wir als Jugendliche hatten mit Heroin Chic und Nothing Tastes as Good as Skinny Feels und so weiter, das kommt gerade alles wieder. Und auch bei Mädchen in dem Alter, wie wir es damals waren, das ist richtig heftig.
Mm, ja. Und interessant finde ich auch nochmal, wenn man jetzt nochmal da drauf schaut, wie wirken eigentlich Rassismus, Sexismus und Klassismus auch in dieser Form der Diskriminierung von Fatshaming. Wie eigentlich, wir haben es gerade kurz angerissen, eurozentrische westliche Schönheitsideale da drauf. Und da muss man schon auch sagen, dass das ein koloniales Erbe ist. Also das koloniale Erbe besagt, je heller die Haut, desto höher der Status. Ja, westliche Schönheitsstandards sind tief in kolonialen Hierarchien verwurzelt. Die Idee, dass eben helle Haut, glattes Haar und auch die schlanke Silhouette in Anführungsstrichen überlegener sein, ja, die diente historisch der Legitimierung von Rassismus. Und das muss man auch noch mal ziemlich klar benennen, ja, das ist ein Erbe, das bis heute in Medien und Alltagsdiskursen fortlebt und das da seinen Ursprung auch so hat. Das ist mir noch mal sehr aufgefallen, wenn ich zum Beispiel in Kapstadt war und da in der Shopping Mall war. Nur zum Arbeiten in Kapstadt. Aber eventuell könnte es sein.
In der Mittagspause kann man ja auch mal,
ich mal in einer kurzen Mittagspause eventuell shoppen war und in der Mall war. Und das fällt mir nicht nur in Kapstadt auf, auch in Tansania fällt mir das auf, dass alleine die Schaufensterpüppchen, sage ich jetzt mal, keine Püppchen sind, sondern eine breitere Hüfte haben. Und auch, dass die Mode angepasster ist. Also ich kaufe mir total gerne Hosen in Kapstadt. In der Mittagspause.
Kannst du in Indonesien vergessen.
Dass du, genau, aber das, also das in afrikanischen, kann ich nicht für alle afrikanischen Kulturen sprechen, da ist schon klar, aber in Tansania und Südafrika und auch Namibia zum Teil, Namibia hat ja auch noch ein sehr starkes kulturelles Erbe, aber in Kapstadt und in Tansania kann ich sagen, dass erstmal die Schaufensterfiguren, dass die Frauen eine Hüfte haben und dass auch die Hosen viel angenehmer sitzen, wenn ich Hosen kaufen gehe, weil die eben nicht auf Körper angelegt sind, die es so sehr, sehr wenig gibt, übrigens auch in Deutschland wenig gibt, ja, die dich aber ständig irgendwie daran erinnern, dein Hintern ist zu dick. Und so ist das Schönheitsideal. Und das finde ich nochmal total interessant und das fand ich zum Beispiel beim Shoppen in Kapstadt einfach absolut empowernd. Also ich habe mich so gut gefühlt in der Umkleide, so gut fühle ich mich selten in Deutschland beim Einkaufen.
Ich kann in Indonesien nicht Klamotten kaufen gehen. Das ist so krass. Wir haben ja auch in der Folge mit Alena Höfer zu anti-asiatischem Rassismus darüber gesprochen, dass asiatische Körper auch dieses kleine, zierliche, was ja auch dann verbunden wird mit diesem unterwürfigen das
Unsichtbaren das
gilt,
schon fast.
Unsichtbar und unscheinbar und demütig und so weiter. Das gilt. Das ist richtig krass mit diesem Schönheitsideal in Asien. Ja, krass. Richtig krass. Ja, gut. Geschlechtsspezifische Gewalt, ne? Also wenn man da auch noch mal drauf guckt, der weibliche Körper als Projektionsfläche. Erstens, weibliche Körper stehen irgendwie 24/7 unter Beobachtung. Ob es jetzt hier um, ne, so die, wir haben vorhin ja auch schon die Zeitschriften genannt. Es ist heutzutage immer noch ziemlich krass, aber was für Trends da auch immer wieder, also so Celebrities am Strand fotografiert und da sind die Dellen und da sind die Schwabbelarme und da ist sie im Bikini, darf sie den überhaupt tragen und so weiter. Während Männerkörper altern werden, dick sein dürfen, ne, Hashtag Dadbod, also das dann sogar auch als begehrenswert gilt. Und auch wenn man sich queere Perspektiven anschaut, Transpersonen zum Beispiel, die davon berichten, dass sie doppelte Diskriminierung erfahren, also weil ihre Körper weder in männliche noch weibliche Schubladen passt, das ist auch eine ganz wichtige Komponente.
Ich finde auch so die Vorbereitung in Anführungsstrichen auf den Sommer, ne? Und auch davon muss ich ganz
der
ehrlich
Beachbody.
Sagen, kann ich mich nicht von frei sprechen. Ja.
Also bist du Beachbody ready?
Ja, genau, ja. Und dann gibt's ja auch lustige Reels zu, naja, egal. jedenfalls, wenn du so Bikini-Figur und so sagst, ne? Was ist das denn überhaupt? Ist das das, was mir eigentlich auf den Plakaten irgendwie und in den Werbeanzeigen gezeigt wird? Das sind ja teilweise schon KI-Körper, habe ich das Gefühl, ne?
Und so Barbie-Körper.
Aber damit vergleiche ich mich vorher, ne? Das ist so der Standard, das ist das Ziel, was erreicht werden muss, bevor man an den Beach kann, ja? Was natürlich Quatsch ist, aber
Beachbody, hast du ein Body? Hast du ein Beach?
Hast du ein Beachbody? Genau, ja. Also, genau, solche lustigen Reels gibt es eben auch so. Also jedenfalls und dann finde ich ganz oft so dieses, mache ich mir super viele Gedanken, viel zu viele, als ich mir gerne machen möchte. Ist auch schon weniger geworden, ist auch nicht mehr so viel. Aber dann bin ich am Strand, dann bin ich am Beach und sehe echte Körper.
Hab ein Body und
sehe auch andere Bodies.
Ja.
Und die sehen nämlich alle nicht so aus, wie die mir die ganze Zeit in der Bikini-Werbung vorgehalten worden sind. Und das ist dann ganz oft, habe ich so dieses so, ach, Gott sei Dank. Die Welt ist eigentlich doch okay so. Also sie ist gar nicht so wie auf den Plakaten
Sauna.
Oder so.
Das ist dann auch immer, dass man,
Klassismus ist zum Beispiel auch noch so ein Thema, wo wir jetzt einmal kurz vom Strand nochmal wegkommen, was ich nochmal gerne ansprechen wollen würde. Also wenn Armut sichtbar wird, ja, dick sein wird in kapitalistischen Gesellschaften mit Faulheit ja auch assoziiert. Hatten wir gerade schon mal so ein bisschen mit internalisierten Fettshaming und so auch angesprochen. Und ignoriert aber strukturelle Ursachen, wie zum Beispiel stressbedingtes Essen oder auch prekäre Arbeitszeiten. Also wann komme ich eigentlich zum Essen? Wie regelmäßig kann ich essen, wenn ich im Schichtdienst arbeite und so weiter? Und auch, was für Möglichkeiten habe ich eigentlich in meinem Leben, Stress abzubauen? Und da zählt ja ganz viel auch mit rein, ja, in welchem Umfeld lebe ich eigentlich? Wenn ich mir das Ruhrgebiet angucke, dann leben reiche Menschen in einem Umfeld, wo alles sehr viel grün ist und wo man laufen gehen kann, wo man gerne rausgeht, wo man auch irgendwie Stress abbauen kann durch die Natur, um die man umgeben ist. Und wenn du im Norden bist, also das Ruhrgebiet wird ja von der A40 so getrennt zwischen arm und reich, kann man fast schon sagen. Und da gibt's halt wenig Grünflächen und es ist eher so, also das heißt, der Stress ist auch durch mein Umfeld und vielleicht durch die Arbeitsbedingungen, in denen ich arbeite oder Arbeitslosigkeit, habe ich nochmal Stress und dann ist stressbedingtes Essen vielleicht auch noch das Akzeptablere als andere Formen irgendwie Stress abzubauen. Nehmen wir mal Alkohol oder so zum Beispiel, was auch gesellschaftlich viel zu sehr akzeptiert ist. Aber es wird auch, das wird halt auch selten irgendwie nochmal gesehen, sondern einfach nur in den Raum gestellt, naja, dicke Menschen sind selbst schuld dran, ne? Aber wie Armut da auch noch so mit reinspielt, finde ich eben nochmal interessant, auch sich die Frage zu stellen, wer hat eigentlich Zugang zu Bio-Lebensmitteln? Da gibt's jetzt auch in Discounter viel Bio-Lebensmittel, aber die sind ja immer noch teurer als das Standardprodukt zum Beispiel. Wer hat Zugang zu Fitnessstudios? Wer hat Zugang zu öffentlichen Parks, wie ich gerade schon gesagt habe? Aber auch, wer hat Zugang zu Therapieplätzen, wenn vielleicht auch Stress oder auch Essstörung oder auch andere Komponenten irgendwie psychischer Natur da sind, die dann eben vielleicht nochmal anders behandelt werden müssen als unter Frust oder Stress essen, ja. Also das sind halt oft Dinge, die auch aus klassistischer Perspektive privilegierten Menschen vor allem zustehen oder da sind, bereitgehalten werden. Und das finde ich irgendwie auch nochmal ziemlich interessant, auch wenn man sich nochmal anguckt, wenn man sich so Supermärkte zum Beispiel anschaut, ja. Also
oder auch Restaurants.
Ne? Ja, total. Mhm. Also billiges Discounter-Essen ist halt oft auch einfach ungesund. Es hat viel, viel Fett. Und auch das, wenn man sich mal umschaut an Bahnhöfen oder im öffentlichen Raum, welche Imbissbuden gibt's auch eben, ne? Also es gibt, was gibt es?
Und wo ist das Essen billiger? Und
genau,
wo ist,
genau, ja. Also ich krieg schnell mal eben ein Stück Pizza. Mhm. Ich krieg schnell mal eben einen Burger, richtig günstig. Also wenn man sich jetzt auch noch mal
Aber am selben Bahnhof, wenn du dann bei Edeka oder Rewe irgendwie so ein Chia-Pudding oder einen gesunden Wrap oder so, der kostet dann viel, viel mehr.
Genau, also erstmal ist es nicht so schnell erhältlich. Und es ist auch, wenn du dir was Gesünderes irgendwie holen willst, ist es teurer. Und das Angebot ist auch nicht so weitläufig da. Also das finde ich auch nochmal ganz interessant und eine interessante Beobachtung, die ich auch habe in der Kirche ist, dass jetzt so in Vorbereitung zu der Folge habe ich dann nochmal drauf geachtet, wo ich so war und was es da so gibt und dann gibt es ja häufig in so Tagungshäusern auch, dann gibt es eine Kaffeepause und dann gibt es halt eher Kuchen als Obst zum Beispiel. Oder Rohkost oder sowas. Rohkost habe ich fast noch nie gesehen. Wenn überhaupt, dann gibt es irgendwie nochmal so eine Obstschale oder so. Aber vor allem gibt es Kuchen, also Fett und
Kuchen
Zucker.
Kuchen und Kekse.
Kuchen und Kekse und und das finde ich auch nochmal interessant, dass da auch auch der Zugang zu gesunden Essen, gut, in der Kirche sind jetzt oft privilegierte Menschen, aber auch in der Jugendarbeit ist mir das schon auch aufgefallen. Ich komme ja aus der Jugendarbeit und da war auch dann eher das Discounter-Essen oder so, was günstig, fettig und zuckrig war, was angeboten wurde.
Und natürlich, ganz wichtig, der Körper wird zur Ware in einem kapitalistischen System, ne? Also die Schönheitsindustrie, die Schönheitsbranche generiert jährlich 200 Milliarden US-Dollar durch die Erfindung immer neuer Problemzonen, in Anführungsstrichen. Ja, in den 90er Jahren war es die Zellulite oder Bingo Arms, heutzutage ist es der Thigh Gap oder die Fupa und es gibt immer wieder
Kannst du das Wort erklären? Kennen
Fupa?
Das alle? Kennt ihr alle das Wort Fupa?
Fupa ist eine Abkürzung, steht für Fat Upper Pussy Area. Man spricht auch vom Muffin Top oder dem Rettungsring, also das ist sozusagen dieses Fettpolster über dem Schambein.
Das ist auch interessant, dass es so Begriffe dafür gibt, ne?
Also immer neue Begriffe. Weißt du noch, kennst du noch den Thigh Gap? Also nee, den Oberschenkel, die Lücke doch, zwischen den Oberschenkel.
Ja,
Thigh-Gap,
ja, ja.
Genau, die Lücke zwischen den Oberschenkel. Wir kennen sie alle, ne? Weil das war dann so, wie kriege ich den Thigh-Gap hin? So. Mhm. Ja, es gibt Cremes und Öle gegen Dehnungsstreifen, Diätprodukte, Shakes, Tees. Diese Obsession auch mit dem Kalorienzählen oder mit dem Protein-Intake. Also nimmst du genug Proteine zu dir, weil das hält länger satt und dann musst du auch nicht so viele Kalorien zu dir nehmen. Die ganzen, auch in der Mode, ne? Also ich krieg ständig Werbung für diese Bodysuits, die so den Körper, quasi das moderne Korsett, die den Körper, also wo du einen
nicht atmen lassen.
Wo du zwar, du brauchst nicht atmen, aber dafür hast du eine Wespenteile. Und was auch krass ist, ist natürlich aus kapitalistischer Sicht nochmal dieses Kooptieren von Body Positivity oder Body Neutrality Bewegung. Ne? Also wenn du dir zum Beispiel von Dove die Kampagnen anguckst, wo sie so diverse
die
Körper haben.
Eigentlich ganz gut, ne?
Super, da hast du kleine, große Frauen, dicke, dünne Frauen,
schwarze Frauen,
weiße Frauen. Aber Dove gehört zum Beispiel zum Mutterkonzern Unilever und Unilever verkauft auch Slimfast-Shakes. Ne? Also das passt irgendwie alles nicht
wir
so zusammen.
Wir verkaufen alles.
Alles, was sich irgendwie verkaufen lässt, über welche Schiene auch immer, werden wir ausnutzen, um noch mehr Geld zu machen.
Das ist ja auch interessant. Ne? Es gibt ja auch in der Fitness- und Wellness-Branche gibt es ja genauso auch immer wieder neue Trends, die dann auch, wo man dann auch drauf einsteigen kann. Ja, also scheinbar bodypositive Fitness-InfluencerInnen, die dann irgendwie letztlich sagen, strong is the new skinny. Ja, irgendwie, also Muskeln ja, aber Fettpolster nein. Und das ist dann auch nochmal so ein Trend, so was ja auch alles auch nochmal ein Stück Wahrheit mit drin hat. Also das auch, also habe ich letztens im Spiegel oder so gelesen, wie wichtig auch jetzt so in unserem Alter, wir sind ja jetzt beide Ü40, weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt haben.
Was heißt Ü40? Bin ich auch Ü40, wenn ich 40 bin?
Du bist Ü40, ja klar, du bist jetzt Ü40. Du bist
ich bin nicht über 40, ich bin 40.
Nein, Julian nickt auch für die Leute, die das
Julian
hat gerade genickt.
Julian,
ja, so,
Verräter.
Also
für mich ist 41 Ü40.
Julian ist ja nicht nur unser Technikmann, Julian ist ja auch unser Schiedsrichter hier.
Und Julian ist vor allem ein 90er-Baby.
Der weiß überhaupt nicht, hier die Omas.
Der weiß überhaupt nicht, wovon er spricht.
Die Omas, die reden hier von früher. Naja, aber was ich sagen wollte, war, dass da ja auch so, also es, man nimmt sich auch ein Stück Wahrheit. Also Muskeln zu haben ist auch was Gutes, auch fürs Alter, merke ich an meinem Rücken.
Ja, und es ist ja auch sozusagen aus diesem Schmerz entstanden. Ne? Also ich habe auch, ich kenne auch einige von diesen Fitness-Influencerinnen, die sagen, früher war ich obsessed damit, dünn zu sein. Und ich habe halt auch diese, ne, ich bin auch Millennial und ich kenne das nur zu gut. Und jetzt sage ich, nein, ich gehe nicht zurück. Ab jetzt achte ich, also ich will einen gesunden Körper und also ich verstehe ja auch, woher das kommt.
Ja, und trotzdem ist es aber ein kapitalistisches Weitergehen. Also weil es wird dir dadurch ja auch mehr und mehr verkauft. Ja, also die Logik dahinter, optimiere deinen Körper wie eine Maschine weiter, die ist ja fortbestehend. Ja, das ist ja immer noch so, okay, jetzt sind wir nicht mehr dünn, jetzt sind wir muskulös und dafür haben wir jetzt hier noch ein Produkt und da noch ein Produkt und wenn du damit nicht zurechtkommst, dann
und
hat übrigens derselbe
Fitnessplan, den du dir runterladen kannst für so und so viel Euro im Monat.
Ja, und das ist alles und das muss man sich mal vor Augen führen. Es
und
ist
ein Ernährungsplan
alles,
natürlich.
Ja, es ist alles ein und dann kannst du da auch noch unser Ernährungsprogramm kaufen und es ist aber alles ein kapitalistisches System, ein Selbstoptimierungssystem, also entweder du bist dünn genug oder muskulös genug oder du kaufst dir hier das Billige, wenn du nicht so viel Geld hast, kaufst du dir das und das noch, das haben wir auch noch in billigeren Varianten, das kriegst du auch im Discounter, Hauptsache du beißt an und bist in der Logik mit dabei, deinen Körper zu optimieren, dünn, muskulös, whatever, mach mit, sei dabei, kaufen, kaufen, kaufen.
Ja, und Konzerne machen das ja auch, ne? Also auch aus einer verständlichen Perspektive heraus zu sagen, okay, wir wollen Krankenstände reduzieren, wir wollen auch die Zufriedenheit unserer MitarbeiterInnen erhöhen und dann deswegen machen wir auch betriebliches Gesundheitsmanagement. Aber häufig haben das halt auch fettphobe Untertöne, ne? Also ja. Dieses schlanke Unternehmen, schlanke Körper. So. Also eigentlich grundsätzlich gute Maßnahmen, werden aber dann so ein bisschen unterfüttert, unterfüttert, mit diesen fettphoben Untertönen.
Genau, also weil eigentlich steckt da ja ein bisschen Wahrheit hinter und trotzdem ist es irgendwie so schlanker, schöner weiter. Mhm. Und weil wir das alle so schön internalisiert haben, springen wir auch alle darauf an, ohne dass man es jetzt großartig noch miteinander verknüpfen muss. Aber die Maschinerie, die kapitalistische dahinter, die ist schon dieselbe. Und ja, das finde ich schon, wenn wir so jetzt darüber reden, dann kann man ja schnell denken, oh Gott, was hilft denn dann eigentlich wirklich? Was können wir noch irgendwie, was können wir da überhaupt noch tun? Wir stecken da doch alle total drin. Und vielleicht dazu jetzt auch noch mal so ein bisschen, was hilft denn eigentlich? Wie gehen wir denn jetzt damit um? Jetzt haben wir ja unser Leid geklagt und haben erklärt, warum wir das so lange vor uns hingeschoben haben und haben jetzt viel aufgezeigt, wo wir da so drinstecken und vielleicht noch mal so ein Ausblick auch, was irgendwie auch, was vielleicht noch mal irgendwie so ein bisschen helfen kann. Also so ein Neutralitätsansatz an den eigenen Körper zum Beispiel, den finde ich schon. Und das muss ich auch sagen, das hat mir in meiner eigenen Entwicklung auch sehr geholfen, meinen Körper auch mehr zu würdigen und zu schätzen und auch nicht so leicht angreifbar zu machen von der Außenwelt.
Ja.
Und das hat mir schon wirklich, muss ich auch sagen, das war vor allem auch Schwangerschaft und damit dann irgendwie auch nochmal meinen Körper schätzen und lieben zu lernen und auch nochmal zu gucken, was kann mein Körper eigentlich, außer schön optimiert werden, damit ich den perfekten Beachbody bekomme. Und das ist auch echt immer noch so, wenn ich mal so über Körper und so nachdenke und meine Kinder sehe, dann denke ich so, wow, und das ist in diesem Körper entstanden und das kann mein Körper. Und das ist eigentlich was Wunderschönes. So. Das ist sowas, was mir zum Beispiel total hilft.
Social Media ist ja nicht nur Hashtag Skinny Talk, sondern man kann auch einen kritischen Medienkonsum betreiben. Also es gibt Accounts bei Instagram zum Beispiel wie marshmallowmädchen.de oder Luisa Dellert. Die zeigen nicht nur unretuschierte Körper, sondern thematisieren ja auch und entlarven ja auch diese offene und auch unterschwellige Anfeindung von bestimmten Körperformen. Politische Forderungen, zum Beispiel Antidiskriminierungsgesetze auch anzupassen. Es gibt zum Beispiel in den USA gab es einen Bundesstaat, ich glaube es war Michigan, wo Gewicht jetzt auch als geschützte Kategorie gilt. Ja. Also wenn es um Antidiskriminierungsgesetze geht. Also es gibt da auch politische Bestrebungen und auch Veränderungen, die da angezettelt werden.
Und jetzt, wo du gerade nochmal die Accounts sagst, es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass Menschen, die sich mehr Accounts auch angucken, also ich kann ja meinen Medienkonsum auch selber ein bisschen bestimmen. Ja. Und je nachdem, was ich mir angucke, da gab es eine Studie zu, die besagt hat, dass Menschen, die sich mehr Body Positivity, jetzt sind wir wieder bei dem Wort, aber es ist ja auch nicht schlecht, es ist ja auch gut, die sich mehr Body Positivity Inhalte ansahen, dass die auch zumindest ein breiteres Schönheitsspektrum hatten. Also nicht alleine nur Skinny Look, sondern auch andere Looks als schön mehr angesehen und das auch so gefühlt haben. Das finde ich nochmal interessant. Und ich finde es auch interessant, das ist mir letztens nochmal aufgefallen. Wir hatten ja auch eine interne, von der Krankenkasse hatten wir hier so einen Vortrag bei uns in der VEM zum Thema Resilienz. Und wie sehr meine Gedanken, aber auch meine Sprache dazu dienen, dass ich auch ein anderes Gefühl bekomme. Und jetzt auf das Thema bezogen, finde ich es nochmal, meine Sprachreflexion irgendwie da musste ich nochmal so dran denken, auch diesbezüglich, nochmal ein bisschen mehr auch mal darauf zu, mich selber zu beobachten, also meine innere Stimme eigentlich so, die dann nicht gleich sagt, ich bin hässlich oder ich bin nicht schön oder ich bin zu dick oder so, sondern ich fühle mich heute nicht wohl in meinem Körper. Und das finde ich gerade bei Frauen im Zyklus auch nochmal was total Wichtiges, weil Hormone bestimmen den weiblichen Körper so, so sehr, dass es bestimmte Zyklusphasen gibt, in denen ich dazu neige, zu denken, dass es wirklich so ist, dass mein Körper hässlich ist oder dass mein Körper zu dick ist. Und dass ich mir selber auch bewusst mache durch auch meine innere Stimme, die mir sagt, ich fühle mich heute nicht wohl. Und das ist auch okay, weil ich weiß eigentlich, dass ich mich vorgestern auch mal gut gefühlt habe in meinem Körper. Und das kann nicht sein, dass mein Körper sich in 48 Stunden so sehr verändert hat. So, also, und das ist diese, dass ich da auch meine innere Sprache und natürlich auch das, was ich ausspreche, anpasse. Und was ich jetzt noch im nächsten Monat total interessant finde, das wusste ich auch nicht, dass der Juli auch der Body Liberation Month ist. Also, und das finde ich total spannend, weil der Juli in vielen, also in Europa, der Sommermonat ist. Ja. Und dass genau der Monat Body Liberation Month ist, ist natürlich, hat natürlich auch so einen empowernden Effekt. Ja, also da unter dem Hashtag könnt ihr mal gucken, das ist auch so ein bisschen Community Building, Body Liberation Month. Es gibt Aktionstage mit Workshops und es gibt auch Demonstrationen, auch in deutschen Großstädten dazu. Also es gibt Angebote, genau gerade im Juli, und es ist ja nicht zufällig, dass es so mitten im Sommer ist, weil Körper eben da nochmal eine größere Bedeutung bekommen.
Und um nochmal auf diese politischen Forderungen einzugehen oder die politischen Aktionen oder wie politisches Handeln auch Positives hervorbringen kann. Zum Beispiel gibt's in Großbritannien ja jetzt eine Zuckersteuer, also wo auf Produkte, die mehr Zucker haben, eine höhere Steuer erhoben wird. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass in den verarbeiteten Lebensmitteln weniger Zucker ist. Das könnte man in Deutschland zum Beispiel auch einführen.
Und das finde ich total interessant, dass es gab ja eine so eine YouTube, auf YouTube kann man das sehen, von Hirschhausen, so eine Doku auch zu diesen Diätspritzen und auch zu Schönheitswahn und auch zu Fettshaming, die setzen wir euch auch in die Shownotes. Und da fand ich nochmal interessant, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr, aber in der Doku hat Hirschhausen dann auch eine Expertin interviewt, die dann gesagt hat, wenn wir in Deutschland zum Beispiel eine Zuckersteuer einführen würden, hätte das den und den Veränderungseffekt auch. Ich habe jetzt keine Zahl mehr, aber das könnte auch in Deutschland, denn es ist ja auch so, dass strukturell, wie ich das gerade mit dem Thema Klassismus auch nochmal deutlich machen wollte, es ist ein strukturelles Problem in unserer Gesellschaft und strukturelle Lösungen müssen daher. Und das hätte wirklich diesen und jenen Effekt, wenn wir es strukturell angehen.
Ich weiß auch, es gab damals ja auch so Ideen von Cem Özdemir, zum Beispiel weniger ungesunde Essen, also weniger Werbung für ungesundes Essen in der Nähe von Schulen und so weiter.
Ich meine, das wurde auch durchgesetzt.
Ah ja, okay.
Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das war natürlich auch ein Riesentrara, was bringt das überhaupt? Und daran muss man ja auch erstmal erkennen, dass es ein strukturelles Problem ist, weil ansonsten sagt man sich, ja klar, als ob das jetzt was bringt. Ja, das finde ich auch.
Viele kleine Initiativen sind da wahrscheinlich auch gesundheitsfördernd.
Ja, genau. Also es gibt ja dann auch noch eben auch noch Bücher vielleicht. Also die könnten wir auch noch mal in die Shownotes auch setzen. Mein Kind hat zum Beispiel das Buch, das Body Confidence Buch, ist im Zuckersüß Verlag erschienen. Ist für Kinder ab 8 Jahre, was ich total schön finde, wo nochmal auch wirklich gerade schon bei Kindern angesetzt wird, finde ich ja immer schön, deswegen liebe ich ja auch unsere alle Kinderbibeln, weil, ja, wie wir gerade auch schon deutlich gemacht haben, vieles, was bei uns irgendwie jetzt auch so im Erwachsenenalter nachwirkt, hat eben auch in der Kindheit schon begonnen und deswegen gerade so ein Buch für Kinder ab 8 finde ich total schön und wichtig, setzen wir euch in die Shownotes. Aber auch das Buch Body Politics von Melody Michelberger, die ist eine ehemalige Moderedakteurin und sie kritisiert eben auch die Modeindustrie und zeigt auch Wege zur Körperbefreiung auf in ihrem Buch. Das finde ich nochmal total schön. Und man kann auch sich nochmal den Hashtag angucken, Respect My Size. Also da auch nochmal, um andere Körperformen auch sich in seinen Feed zu holen. Das finde ich total gut. Und das setzen wir euch alles in die Shownotes.
Etwas fürs Herz.
Ja, etwas fürs Herz. Normalerweise geben wir hier euch irgendein Zitat oder etwas, was uns passiert ist oder was uns dazu eingefallen ist, eine Buchempfehlung oder sowas. Aber bei dieser Folge dachten wir, machen wir mal was anderes. Und zwar Wir machen das Herz, das Etwas fürs Herz, stellen wir euch als offene Frage. So mal zum selber Weiterdenken, ein bisschen zum Träumen, ein bisschen zum kreativem Nachdenken und sich auch vielleicht untereinander austauschen. Und die Frage lautet, wie würde eine Welt aussehen, in der niemand mehr Zeit, Geld, Energie für Körperoptimierung verschwendet? Also nicht verwendet, ne? Aber verschwendet, also wo es unnötig passiert oder wo es passiert, weil es da so einen gesellschaftlichen Druck gibt.
Genau, und genau nochmal mit dem, was ihr jetzt gehört habt in der letzten Stunde von uns zu dem Thema, ne? Da auch nochmal, das finde ich immer so schön, sich auch nochmal Visionen ausmalen. Wie wird so eine Welt aussehen? Wie würde ich in so einer Welt aussehen, in der Körperoptimierung mit allem Strukturellen und allem Internalisierten einfach nicht mehr so stattfindet, dass ich mich unter Druck setze, Zeit, Geld, Energie oder auch Gedanken dafür zu verschwenden. Wie würde so eine Welt aussehen? Und sich so ein positives Bild auch immer wieder vor Augen zu halten. Leute, das könnte euer Herz sein, das euch durch diesen Sommer trägt. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen aufkommenden Sommer jetzt. Alle Körper sind schön. Ist auch so ein Kinderbuch, was meine Kinder haben.
Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Und schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.
Abonniert uns, sagt es allen weiter.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.